Zwischenstand bei den Koalitionsverhandlungen. Cholera-Notstand in Süditalien und zu reich sind die Österreicher. 3:10 im Mittagsjournal. Jetzt auf Österreich 1 und Ö3.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Heute mit Udo Bachmeier und dem folgenden Themenangebot. Bankraub mit 2 Toten in Wien. Wie reich sind die Österreicher? Eine statistische Antwort. Und Kultur, die Staatsoper präsentiert Così fan tutte im Theater an der Wien. Erster Programmpunkt, eine aktuelle Meldungsübersicht.
Österreich. Blutig endete heute Vormittag ein Banküberfall in Wien-Altergrund. Beide Täter sind tot. Sie konnten zunächst flüchten, einer von ihnen wurde von einem Polizeibeamten erschossen, der zweite verschanzte sich zunächst in einem Haus und beging dann Selbstmord. Offenbar sah er keinen Ausweg mehr. Italien. In der Region Apulien in Italien herrscht Cholera-Notstand. Die Regierung hat einen Kommissar mit Sondervollmachten ernannt. Er und seine Mitarbeiter sollen mit Notstandsvollmachten eine weitere Verbreitung der Cholera verhindern. In der Region um die Stadt Bari sind bisher 5 Cholera-Fälle aufgetreten. Alle Betroffenen hatten rohen Fisch gegessen.
Nach 12 ist es jetzt vor einem Wochenende besonders interessant. Das Wetter, vor allem wenn für viele auch ein verlängertes Wochenende ins Haus steht. Andreas Tiefner, bitte.
In Deutschland und der Schweiz regnet es jetzt und auch in den Westen und Süden Österreichs ziehen Regenwolken. Meist aber hält föhniger Südwind den Regen noch auf, es breitet sich erst am Abend überall aus. Morgen und am Sonntag bleibt es unbeständig, zu Wochenbeginn steht wieder ruhiges Herbstwetter ins Haus. Die aktuellen Meldungen Wien, stark bewölkt 8 Grad, Eisenstadt stark bewölkt 11, St. Pölten wolkig 7, Linz heiter 7, Salzburg stark bewölkt 11 Grad, Innsbruck bedeckt 7, Bregenz bedeckt 8, Graz wolkig 7 und Klagenfurt wolkig 9 Grad. Am Nachmittag beginnt es in Vorarlberg, Tirol und auch in Kärnten nach und nach zu regnen. Von Salzburg ostwärts scheint zumindest für einige Zeit noch die Sonne, denn kräftiger am Nordrand der Alpen föhniger Südostwind lichtet immer wieder die Wolken. Die Höchstwerte heute 10 bis 15, bei Föhn bis 18 Grad. In der kommenden Nacht schließlich Regen in ganz Österreich, dabei sinkt auch die Schneefallgrenze teilweise bis auf 1000 Meter. Und der Regen bleibt auch am Samstag zumindest den Vormittag über fast überall. Am Nachmittag kann es dann vorübergehend etwas auflockern. Es wird windig sein am Samstag bei höchstens 7 bis 11 Grad. Am Sonntag an der Alpen Nordseite und im Osten regnerisch und stürmisch, in der Früh liegt die Schneefallgrenze noch bei 1400 Meter, am Abend bei 2000. Im Süden und von Osttirol bis ins Burgenland also weitgehend trocken und etwas milder, der Sonntag mit 10 bis 16 Grad. Der Montag kann nebelig beginnen, am Nachmittag müsste es in ganz Österreich sonnig sein, bei Temperaturen zwischen 10 und 16 Grad. Und am Dienstag lösen sich Nebel und Hochnebel stellenweise gar nicht mehr oder erst sehr spät auf, oberhalb von 700, 800 Meter wird es aber durchwegs sonnig sein. Die Temperaturen zu Allerheiligen bei Nebel 5, bei Sonne 10 bis 14 Grad. Und jetzt der freitägliche Blick über die Grenzen. Wer in die Schweiz und nach Bayern fährt, den erwartet morgen Vormittag sonniges, am Nachmittag aber regnerisches Wetter und etwa 7 bis 10 Grad. Am Sonntag regnet es bei unseren westlichen Nachbarn, außerdem wird es stürmisch. Die Höchstwerte liegen übermorgen zwischen 10 und 15 Grad. In Tschechien verläuft der Samstag zeitweise sonnig bei 10 Grad, Regenwolken sehr windig und bis zu 14 Grad dann am Sonntag nördlich von uns. In der Slowakei und in Ungarn das ganze Wochenende ziemlich verregnet und windig. Am Samstag nur kühle 8, am Sonntag etwas mildere 14 Grad. Nun zu Slowenien, auch da am Samstag regnerisch und nicht mehr als 12 Grad. Am Sonntag müsste es aber trocken sein und wechselnd bewölkt, zwischendurch also auch etwas Sonne. Höchstwerte übermorgen in Slowenien bei 16 Grad. In Obertalien sind zwar heute Nachmittag und in der Nacht große Regenmengen zu erwarten, morgen früh verzieht sich die Regenzone aber rasch, was übrig bleibt sind ein paar Wolken sowie Nebelfelder, doch durchaus auch zeitweise Sonne an diesem Wochenende in Oberitalien und milde 14 bis 20 Grad.
8:08 ist es mittlerweile geworden. Ein dramatischer Banküberfall mit tödlichem Ausgang für die 2 Täter ereignete sich heute Vormittag in Wien in der Währinger Straße. Kurz nachdem die Bankräuber die Bank verlassen hatten, wurden sie von der Polizei überrascht. Der eine Täter beging Selbstmord, der andere wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Einzelheiten von Georg Laninger.
Kurz nach 3:45 betraten die 2 Bankräuber die Volksbank-Filiale in der Währinger Straße im 9. Bezirk. Sie bedrohten die Angestellten mit einer Pumpgun und erbeuteten nach ersten Meldungen rund 800.000 Schilling. Dann versuchten sie zu Fuß zu flüchten. Doch das Alarmsystem funktionierte in diesem Fall perfekt. Die Bank hatte Alarm ausgelöst und sofort waren Dutzende Polizeieinheiten zur Stelle. Auf ihrer kurzen Flucht versuchten die Täter offenbar noch ein Auto zu rauben. Einer von ihnen schoss auf einen Wagen und verletzte dabei die Lenkerin am Fuß. Das Projektil drang oberhalb des linken Vorderrades ein. Doch da war die Polizei schon zur Stelle. Der eine Täter stürmte in ein Nachbarhaus und verschanzte sich im 6. Stock. Dort sah er offenbar keinen Ausweg mehr, er schoss sich in den Kopf. Beamte der Alarmabteilung fanden wenig später die Leiche. Der zweite Täter versuchte sich noch auf der Straße den Weg frei zu schießen. Er legte auf einen Polizisten an, doch der war schneller. Auf der Straße wurde der Bankräuber von einem Projektil niedergestreckt. Auch er war auf der Stelle tot. Das Gebiet um den Tatort wurde großräumig abgesperrt.
So viel von Georg Lahninger. Und nun ein Beitrag aus Deutschland. Trotz der großen Wahlerfolge bei den jüngsten Wahlgängen ist die PDS, die Nachfolgepartei der ostdeutschen SED, innenpolitisch in der Klemme. Die meisten Medien, allen voran die Bild-Zeitung, reiten heftige Attacken, vor allem gegen PDS-Chef Gregor Gysi. Ins Visier der Kritik ist der eloquente Anwalt vor allem wegen vermuteter, intensiver Stasi-Vergangenheit geraten. Zu all dieser Debatte rund um Gregor Gysi ein Beitrag von Roland Adowitzer.
Kreis im Größenwahn nennt der renommierte Publizist Hendrik M. Bruder Stefan Heim den zukünftigen Alterspräsidenten des Deutschen Bundestags. In knapp 2 Wochen wird der 81 Jahre alte Stefan Heim als ältester Abgeordneter die Eröffnungsrede halten und nicht wenigen in Bonn und in Berlin graut davor. Zurück zu Bruder, dem als Juden wohl keine antisemitischen Tendenzen zu unterstellen sind. Er schreibt, die gute Nachricht, ein Schriftsteller, Emigrant und Jude wird Alterspräsident des neuen Bundestags. Die schlechte, es handelt sich um Stefan Heim. Zitat Ende. Bruder begründet das mit der Selbstgerechtigkeit, die Heim ein Leben lang ausgezeichnet habe. Er habe in der DDR das Kunststück fertiggebracht, mit dem Strom zu schwimmen und dabei so zu tun, als kämpfe er gegen die Strömung an. Stefan Heim ließ sich heute in Bonn zum Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, die er sehr schätzt, seinen künftigen Arbeitsplatz zeigen. Vor der Presse sagte er, er wolle ein Alterspräsident aller Abgeordneten sein. In seiner Eröffnungsrede wolle er keine Konflikte mit einzelnen Parlamentariern suchen. Politisches Programm hat er weiterhin keines. Ihr immer mit eurem Programm, sagte er zu den Journalisten. Überraschungen können Sie von mir erwarten. Den Medien will er künftig das Geld aus der Tasche ziehen, für Interviews viel Geld verlangen und damit in seinem Wahlbezirk Prenzlauer Berg in Berlin ein Obdachlosenheim für Kinder bauen. In Rage geriet Stefan Heim, als der neben ihm sitzende PDS-Star Gregor Gysi auf die neuerlichen Vorwürfe über dessen angebliche Stasi-Informantentätigkeit angesprochen wurde. Heim sieht in den Vorwürfen gegen Gysi eine politische Kampagne und zog allen Ernstes einen Vergleich zur Affäre Dreyfus, die vor knapp 100 Jahren Frankreich erschüttert hatte. Der jüdische Offizier Dreyfus wurde mit gefälschten Dokumenten des Landesverrats beschuldigt und verurteilt und von dem Schriftsteller Emile Zola in dem Aufruf Jacques verteidigt.
Ich frage mich, ob es nicht Zeit wäre, ein neues Jacques zu schreiben. Ein neuer Dreyfus, der gezwungen werden soll, auch noch sich seine Epauletten selber abzureißen. Ich finde, das ist widerlich.
Frage an Heim, unterstellen Sie den Vorwürfen gegen Gregor Gysi also antisemitische Motive?
Ja, natürlich, ich habe doch nicht umsonst von Dreyfus geredet. Und ich kann Ihnen sagen, dass wahrscheinlich Elemente ganz ähnlicher Art auch gegen mich im Spiele sind und sein werden. Damit muss ich rechnen. Herr Bubis hat nicht umsonst mich gewarnt. Ich sollte lieber nicht kandidieren. Herr Bubis weiß, was in Deutschland einem Juden passiert, der sich in die Öffentlichkeit wagt. Ich kenne das Risiko. Es ist lebensgefährlich.
Zur Erläuterung, Ignaz Bubis ist Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland. Die Vorwürfe gegen Gregor Gysi kommen übrigens vorwiegend aus der ehemaligen Bürgerrechtsbewegung der früheren DDR und die dürfte über den Vorwurf des Antisemitismus empört sein.
Berichterstatter war Roland Adrowitzer, zurück in der Mittagsjournalberichterstattung nach Österreich. Es ist jedes Jahr dasselbe Schauspiel. Beim ersten Schneefall gibt es ein Verkehrschaos, weil viele Autofahrer wieder einmal nicht damit gerechnet haben, dass es auch heuer wieder einmal Winter wird und deswegen viel zu lang mit den Sommerreifen fahren. Aber schon jetzt fällt Schnee bis auf 1000 Meter herab. Wann es in den Städten schneit und es wieder ein Verkehrschaos gibt, ist nur mehr eine Frage der Zeit. Für viele Autofahrer ein Grund, möglichst lange keine Winterreifen zu verwenden, sind die oft geschmolzenen Preise. Ein Preisvergleich vor dem Kauf lohnt sich auf alle Fälle. Die niederösterreichische Arbeiterkammer hat sich die Reifenpreise genauer angesehen. Das Ergebnis: Preisdifferenzen von mehr als 160% für denselben Reifen. Warum das so ist und was man als Autofahrer tun kann, um nicht nach dem Kauf eine geschmolzene Rechnung präsentiert zu bekommen. Darüber berichtet Dieter Bornemann.
Zwölf Uhr. Mittagsjournal.
Heute am Mikrofon Volker Obermeier. Grüß Gott. Bevor wir ins Detail gehen, hier ein kurzer Themenüberblick. Vor der Entscheidung über die neuen EU-Kommissionsmitglieder und deren Ressorts.
Europäische Union. Die neuen Kommissare konferieren heute in Luxemburg über die künftige Ressortverteilung. Geleitet wird die Sitzung vom designierten Kommissionspräsidenten Jacques Santer. Für Österreich von besonderer Bedeutung ist, dass auch der Agrarkommissar bestimmt wird. Österreich hat dafür Landwirtschaftsminister Franz Fischler nominiert. Dieser gab sich zuletzt überzeugt, dass er in Luxemburg mit diesem Ressort betraut wird. Zu seiner Auffassung vom Amt sagte Fischler zuletzt, als Agrarkommissar werde er auf der einen Seite der Verantwortliche für die europäische Agrarpolitik sein, auf der anderen Seite habe er die Anliegen Österreichs als Ganzes im Kollegialorgan aller Kommissare zu vertreten. Er werde aber nicht der verlängerte Arm österreichischer Lobbyisten sein, ergänzte Fischer.
12 Uhr und 8 Minuten war es gerade. Am Nachmittag treffen sich im Schloss von Senningen im Großherzogtum Luxemburg 4 Frauen und 17 Männer. Sie haben eines gemeinsam, sie alle werden künftig Kommissare der Europäischen Union sein. In der sogenannten Nacht der langen Messer, die diesmal zumindest bei Tageslicht beginnt, werden die Ressorts in der EU-Kommission aufgeteilt. Der designierte Präsident Jacques Santer muss dabei beweisen, dass seine geplante Mannschaftsaufstellung die beste für Europa ist. In Dutzenden Vorgesprächen in den derzeitigen und künftigen Mitgliedsländern der EU hat Santer schon viel Überzeugungsarbeit geleistet. Trotzdem sind kleinere oder gar größere Turbulenzen möglich. Günter Schmidt mit einem Vorbericht auf das Treffen der künftigen EU-Regierungsmitglieder.
Die designierten Kommissare verteilen heute auf Schloss Senningen unter dem Vorsitz von Jacques Santer ihre Kompetenzen und legen sich ein Arbeitsprogramm zurecht. Formell im Amt oder auch nur bestellt sind sie deswegen noch lange nicht. Der Vertrag von Maastricht legt ein langwieriges Verfahren fest, das garantieren soll, dass letztlich sowohl die Regierungen aller Staaten als auch das direkt gewählte Europäische Parlament voll hinter der Kommission stehen. Nachdem die einzelnen Staaten ihre Persönlichkeiten benannt, also nominiert haben, das ist jetzt der Fall, ist das Europäische Parlament wieder an der Reihe. Die jeweiligen Fachausschüsse wollen ihre Kandidaten unter die Lupe nehmen. Dann wird das Plenum Mitte Jänner über die gesamte Kommission als Kollegialorgan abstimmen. Und erst dann können die Außenminister aller Mitgliedstaaten einstimmig die bis dahin nur benannten Kommissare ernennen. Was heute im Schloss im engsten Kreis abläuft, ist also nicht das Ende der Geschichte, so wichtig es auch ist. Die meisten Ressorts stehen praktisch fest, so auch, dass Franz Fischler für die Landwirtschaft zuständig sein wird. Wo es bis zuletzt noch heftiges Tauziehen gab, das ist die Außenpolitik und Außenwirtschaftspolitik. Jacques Santer möchte da die Welt geografisch auf 4 Kommissare aufteilen und sich selbst die Koordination vorbehalten. Im Prinzip haben das auch die gestandenen, politisch starken bisherigen Kommissare akzeptiert. Umstritten ist aber eine Kernfrage. Wer wird in Zukunft für die möglicherweise wichtigste Region der nächsten Jahre, nämlich Mittel- und Osteuropa und die ehemalige Sowjetunion, zuständig sein? Santer will das dem Holländer Hans van den Broek überlassen. Der Engländer Sir Leon Britton will da aber selbst beteiligt sein und ist über die ihm zugedachten Kompetenzen für sämtliche industrialisierte Länder und die internationalen Handelsorganisationen nicht sehr glücklich. Was den Osten so begehrt macht, ist, dass sich die Europäische Union in den nächsten Jahren sehr stark damit beschäftigen wird. Die Reformstaaten Osteuropas sollen ja nach und nach zur Europareife und schließlich zur vollen Mitgliedschaft herangeführt werden. Bis dahin wird noch viel Behutsamkeit und Beharrlichkeit notwendig sein, denn dass eine zu frühe Mitgliedschaft für diese Länder selbst katastrophal wäre, dämmert inzwischen immer mehr Politikern auch in Osteuropa. Dass besonders in dieser Zwischenphase ein gutes und korrektes Verhältnis zu Russland, der Ukraine und den anderen GOS-Staaten Interesse Westeuropas liegt, versteht sich von selbst. Britain hat ein geradezu leidenschaftliches Interesse daran, an diesem historischen Prozess beteiligt zu sein, heißt es in seiner Umgebung. Wenn da heute diese Leidenschaft des Briten mit ihm durchgeht, kann es lange dauern. Wenn nicht, dann könnte Santa am späten Nachmittag sein Team vorstellen, von dem er will, dass es auch den nötigen Teamgeist hat. Denn der wird nötig sein. Die Kommission trifft alle Entscheidungen gemeinsam, mit einfacher Mehrheit. Dabei dürfen sie von keinem Mitgliedstaat Anweisungen entgegennehmen oder auch nur anfordern. sollen eben nur an das Interesse der Europäischen Gesamtunion denken. Franz Fischler ist übrigens schon dabei, sich an das neue europäische Umfeld zu gewöhnen. Während er, wie die anderen österreichischen Minister, sonst immer bedacht war, möglichst schnell wieder nach Hause zu fliegen, hat Fischler diesmal ein Hotelzimmer gebucht und wird erst morgen zurückreisen.
Günther Schmidt hat es in seinem Beitrag bereits angesprochen, das Treffen soll am späteren Nachmittag zu Ende sein. Über das Ergebnis informieren wir Sie dann ausführlich in den Nachrichten. 12 Uhr und 13 Minuten ist es gleich, wir kommen nach Österreich. 3 Wochen sind die Nationalratswahlen her. Nationalratswahlen, die ein kleines politisches Erdbeben gewesen sind. Sie brachten die drastische Verkleinerung der bisherigen Großparteien SPÖ und ÖVP, das Wachstum der FPÖ zu einer kleinen Mittelpartei und die feste Etablierung neuer politischer Gruppen, der Grünen und der Liberalen. Wie gehen nun SPÖ und ÖVP mit ihren Niederlagen um? Wie wollen sie die neue Situation bewältigen? Wie wird die neue Koalition ausschauen und arbeiten? Eine Koalition, die die beiden Parteien ja wieder bilden wollen.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen mit Berichten, Interviews und Musik. Redakteur am Mikrofon Hans-Joachim Wiese.
Und ich begrüße Sie um 7.16 Uhr, meine Damen und Herren, zum dritten Teil der Informationen am Morgen. Noch einmal eine Übersicht über unsere Themen. Die UNO-Generalversammlung hat Deutschland zum nichtständigen Mitglied im Weltsicherheitsrat gewählt. Am Schluss die Reportage heute im Rahmen unserer Reihe 5 Jahre danach, rechtsradikale Jugendliche in Rostock.
Deutschlandfunk Spezial. Wir sind ein Volk.
Wir sind ein Volk. Wir sind ein Volk.
5 Jahre danach. Eine Sendereihe im Deutschlandfunk. Heute.
Rechte Jugendliche in Rostock. Die Shell-Jugendstudie von 1993 sieht die Mehrheit der ostdeutschen Jugendlichen in einem Prozess der Desillusionierung. Die großen Erwartungen nach der Wende seien enttäuscht worden. Vor allem die fehlende berufliche Perspektive mache den Jugendlichen zu schaffen. Nach einer Untersuchung des Bundesjugendministeriums bezeichnen 42% der Jugendlichen Arbeitslosigkeit als ihr größtes Problem. Im Westen sind es nur 8%. Gewaltbereitschaft und Aggressivität entfalten unter ostdeutschen Jugendlichen offenbar eine besondere Dynamik. Die ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Hoyerswerda, Rostock, Lichtenhagen oder Magdeburg sind wohl nur die Spitze des Eisbergs. Die Öffentlichkeit reagiert weitgehend hilflos auf diese Gewalt. Rechtsorientierter Jugendlicher, auch Eltern, Lehrer und Sozialarbeiter fühlen sich überfordert. Kirsten Pape hat vor diesem Hintergrund in Rostock Eindrücke gesammelt.
Wir standen hier so durch den Tunnel, also auf so einer Wiese drauf, ne? Mhm. Und wir kriegen hier. Und dann kamen sie so an, die ganzen Nazis. So, und dann gingen sie so einmal im Kreis rum. Ja, dann der eine, der hat jeden so angeguckt, ne? Ich werde hier auch keinen Namen nennen. So, und dann kam er bei mir an, guckte mich an, bleib mal geschehen. Ich dachte schon, scheiße, nur vorbei. Sagte zu mir, na, bist auch eine Zecke? Zecke sind die Linken, so werden die genannt. So, und ich so, ne, bin ich nicht, und schon habe ich eine hängen. Dann konnte sie gar nicht mehr aufhören. Dann sind 2 Mann auf mich los, dann kam ein Dritter dazu und dann sind sie alle abgekommen, weil die Polizei kam.
Ereignisse wie das gerade geschilderte kommen häufiger vor in Rostock. Der 15-Jährige, der aus Angst auf keinen Fall will, dass sein Name genannt wird, nimmt die Gewalt der Skinhead-Gruppen fast schon als selbstverständlich hin. Die tauchen meist am Wochenende auf, bedrohen besonders gerne Ausländer, sozial Schwache oder eben auch Menschen, die einfach anders aussehen als sie. Wer sich als Jugendlicher traut, mit einer neuen Jacke auf die Straße zu gehen, muss damit rechnen, dass er sie bald wieder abgeben muss. Klamottenklau ist die Regel. Die rechten Schlägertrupps verwüsten zudem immer wieder die wenigen Einrichtungen, die es in den tristen Plattenbausiedlungen gibt für die Rostocker Jugend. Die beiden 15-Jährigen, die schon 2 Mal zusammengeschlagen wurden und trotzdem aus Angst vor Rache keine Anzeige erstattet haben, meinen den Grund zu kennen für die offene Gewaltbereitschaft.
Das sind Leute, die eigentlich vom Leben ziemlich enttäuscht wurden. Das heißt, dass sie keine Arbeit haben, keine Perspektiven und dass sie ihren Frust hier auslassen. An uns und an die Gebäude.
Wenn die Leute mal nicht besoffen sind, dann kann man sich mit denen auch mal ganz gut unterhalten. Und ja, wenn man sie dann fragt, ja, dann sagen sie so unter dem Motto, ja, was sie nichts anderes zu tun haben.
Eindrücke von der Jugend in Ostdeutschland, 5 Jahre nach der Wende. Von der einst lückenlosen staatlichen Versorgung ist für sie nichts mehr übrig geblieben. Noch im Sommer des Wendejahres 1989 waren 3 von 4 DDR-Jugendlichen Mitglieder der FDJ. Sie galt als einzige offizielle Lobby der Heranwachsenden und sorgte unter anderem für die Freizeitgestaltung. Das Eintrittsalter lag bei 14 bis 15 Jahren. Davor waren die meisten Mitglied in der sozialistischen Kinderorganisation Pioniere. Und auch das spätere Arbeitsleben war mehr oder minder vorgezeichnet, erinnert sich Olaf Gäde, heute stellvertretender Leiter des Rostocker Jugendamts.
Sie waren gewohnt, was vorgesetzt zu bekommen, das ist neu. Sie hatten nach der 10. Klasse, nach der POS, ihre Lehrstelle und sie hatten ihren geplanten Weg irgendwo hin. Das ist jetzt eben eine ganz andere Sache, ne? Du kriegst keinen Ausbildungsplatz. Oder der Frust im Elternhaus selbst, den sie spüren, wo die Eltern arbeitslos wären. Mit diesen Sachen, wo sie selbst noch so in der eigenen Entwicklung stecken, können Jugendliche eben schlecht fertig werden.
Die Erwachsenen, Eltern, Lehrer, Sozialpädagogen reagieren meist hilflos auf die Probleme der Jugendlichen. Wie ihnen eine Perspektive bieten, angesichts fehlender Ausbildungs- und Arbeitsstellen. In Mecklenburg-Vorpommern kommen auf 7.500 Schulabgänger nur 1.700 Lehrstellen. Wie soll man die Jugendlichen auffangen, ihnen attraktive Freizeitangebote machen, angesichts äußerst knapper Geldmittel für die Jugendarbeit? Es gibt zu wenig Sozialarbeiter, es gibt zu wenig Freizeiteinrichtungen. Aus dem vom Bundesjugendministerium 1992 aufgelegten Sonderprogramm gegen Aggression und Gewalt, AGAG, erhielt Rostock bislang 450.000 Mark. Das Programm läuft jetzt aus. In einer Neuauflage bis 1996 sollen Länder und Kommunen 50% der Kosten selbst übernehmen. Arbeitslosigkeit, fehlende Orientierung, Zukunftsängste und die Alltagstristesse scheinen die Null-Bock-Stimmung und die Brutalität der Jugendlichen untereinander zu steigern. Besondere Sorge bereiten dabei die rechtsgerichteten Gruppen. Sie gab es auch schon zu DDR-Zeiten, doch damals wurde das Problem öffentlich totgeschwiegen. Jugendforscher sind sich einig, dass die jungen Täter in Ostdeutschland selten Mitglieder von rechtsextremistischen Organisationen sind. Sie zählten zu einer nicht verfestigten rechten Subkultur. In Rostock ist man nach den Ereignissen im Stadtteil Lichtenhagen alarmiert. Andererseits möchte man nicht ständig an die ausländerfeindlichen Ausschreitungen vor gut 2 Jahren erinnert werden. Wie aber soll man mit diesen Jugendlichen umgehen? Einer ihrer Treffpunkte in Rostock ist der Jugendclub Max im Stadtteil Groß-Klein. Der Club ist recht gut ausgestattet, man kann Billard oder Tischtennis spielen, es gibt eine Musikanlage und einen Fernseher. Tagsüber kommen meist die Jüngeren vorbei, abends treffen sich die Großen. Fast alle mit Glatze, Bomberjacke und Springerstiefeln. Redefreudig sind sie nicht, spätestens seit den Ereignissen von Lichtenhagen scheuen sie die Medien. Thomas Preisler, Sozialarbeiter in Max, beschreibt seinen Umgang mit den Jugendlichen so.
Als rechts bezeichnet tut sich hier keiner, ich sag mal so, man sieht das optisch, okay, sind rechtsorientiert und von Aussagen manchmal der Jugendlichen, okay, sei dahingestellt, was sie denken, was sie für Gedankengut haben, so tief sind ich hier auch nicht rein, ne? Bei uns ist irgendwo jeder Jugendliche gleich, wenn ich hier diese Arbeit mache.
Wir sind froh, wenn wir ein gewisses Vertrauen aufbauen können, ja, aber sie werden uns nicht, sage ich jetzt mal, ihre Schandtaten so ganz offen und ehrlich erzählen, was sie vorhaben. Sie organisieren sich auch nicht hier. Wir sind Sozialarbeiter, wir sind gebunden hier fürs Haus. So, für uns ist wichtig, was passiert hier, was spielt hier ab im Haus? Was ist hier los? Was machen wir mit den Jugendlichen? Wir müssen was rüberbringen. Wir müssen Angebote schaffen, gute Angebote schaffen, Freizeitmöglichkeiten. Dafür ist das Haus da. Was jetzt nach der Öffnungszeit des Hauses los ist, wo die Jugendlichen hingehen, das interessiert mich nicht.
Eine Einstellung, die häufig anzutreffen ist bei den Sozialarbeitern in Rostock. Einige spielen das Problem rechtsorientierte Jugendliche herunter, andere gestehen ihre Hilflosigkeit ein. Man könne nicht erwarten, dass es ausgerechnet ihnen gelinge, diese Jugendlichen von ihrer Gewaltbereitschaft und Menschenverachtung abzubringen. Außerdem warnen die Pädagogen davor, alle Jugendlichen, die sich etwa in Skinhead-Manier kleiden, gleich in die rechtsextreme Ecke zu stellen und fallen zu lassen. Viele seien nur Mitläufer, die man einbinden müsse in die Jugendarbeit vor Ort. Als wichtigsten Bestandteil ihrer Arbeit sieht etwa Marlies Schulze, Sozialarbeiterin im Stadtteil Schmal.
Konsequenzen, Regeln, die das Zusammenleben bestimmen, knallharte Regeln, die sie auch wollen und die sie dann natürlich auch irgendwo akzeptieren, wenn sie merken, dass sie konsequent durchgehalten werden. Und dann ist das Leben im Haus, in so einer Gemeinschaft mit vielen, auch durchaus machbar.
Bei den Jugendlichen, die sich aus Angst vor den rechten Schlägerbanden oft nicht mehr in die Freizeiteinrichtungen trauen, kommt das Verhalten der Sozialarbeiter allerdings oft anders an.
Die Chefs hier, die alle sind, ne? Die treffen sich auch ganz schön bei Leuten ein, weil sie auch ganz schön Angst vor denen haben. Dass sie sich immer zu denen setzen, so sich mit denen unterhalten und so tun. Ich finde euch richtig toll und so. Und dass sie nicht irgendwie sagen, oh, was ihr macht, total Scheiße und so, haut mal ab, ihr kriegt jetzt hier 2 Jahre Hausverbot, ich will euch hier nicht mehr sehen, dann sagt so viel Polizei. Das machen sie nicht, weil sie Angst haben. Also so sehe ich das.
Das Fazit, das dieser Jugendliche zieht, hört sich ziemlich resigniert an.
Damals hat man die noch unter Kontrolle gehabt und ich weiß nicht, aber ich denke mal, das ist nur so, dass sie dann gleich eine riesen Strafe dafür gekriegt haben oder weiß ich. Knast, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn wir heute irgendwas nochmal zusammenschlagen, gehen sie vor Gericht, dann kriegen sie 2 Jahre auf Bewährung und das war's. Dann sind sie wieder draußen, können sie weitermachen.
Und dann sagen sie vielleicht noch, so unter dem Motto, gehen sie zu einem hin, ich schlage dich jetzt zusammen, wenn du es verrätst, schlage ich dich nochmal zusammen. So denken die Leute doch.
Das war zum Schluss ein Beitrag von Kirsten Papel, meine Damen und Herren. Um 7.58 Uhr genau darf ich mich von Ihnen für heute verabschieden. Auf Wiederhören.
Deutschlandradio Berlin. Aktuell.
Gedenken. Erinnerung an Maueröffnung und Judenpogrome in Deutschland. Wahlen. Debakel für Demokraten in den USA. Und das Wetter. Temperaturen zwischen 7 und 11 in Berlin 8 Grad. Tendenz nach Auflösung von Hochnebel, wolkig und teils heiter. Die Meldungen. Veranstaltungen, Proteste und Gedenken zum 9. November. Am 5. Jahrestag der Maueröffnung haben Politiker und Demonstranten an die Deutschen appelliert, trotz der Freude über den Mauerfall im November 1989 nicht die mit der Reichspogromnacht im November 1938 verbundene Judenverfolgung zu vergessen. Vor der SPD-Bundestagsfraktion im Berliner Reichstag sagte Ignaz Bubis, Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland,
dass sehr viele mittlerweile das Geschehene nicht wahrhaben wollen, ist eine traurige Tatsache. Selbst Menschen, die sehr wohl um das Geschehene wissen und es auch nicht unbedingt bestreiten, so wollen sie zumindest diese Geschichte relativieren und sie in ein neues Licht bringen und damit indirekt den Nationalsozialismus verschönern.